What's up?
What an attack by Mathieu van der Poel! Plus de 2 km de l'arrivée! Schauen Sie, wie die da sprinten! Mark Cavendish matches first! Tadej the Tornado wins the Tour de France!
Are you a little cannibal? Nah, a little cannibal, come on.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Etappe 12 der Tour de France. Es geht weiterhin in den Alpen zur Sache. Alpe d'Huez, der große Klassiker, steht auf dem Programm und am Ende gewinnt ein ganz, ganz junger Tom Pidcock. Bei seiner ersten Tour de France schnappt er sich gleich diesen prestigeträchtigen Sieg und darüber wollen wir natürlich heute sprechen im WhatsApp-Podcast. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir heute zugeschaltet die wunderbare Lena. Lena, es freut mich, dass du dabei bist.
Hallo, ich freue mich auch, da zu sein.
Man kennt dich von aus der Twitter-Bubble vielleicht, da bist du sehr, sehr, sehr aktiv zu finden unter @reatina. Du bist außerdem bei zwei Podcasts aktiv, beim Quickling-Pod und beim neu gegründeten Full Kit Wankers Podcast, der ja auch aus der Twitter-Bubble raus entstanden ist.
Ja, ganz genau.
Freut mich, dass du heute dabei bist. Wie hast du die Etappe gesehen? Es ist ja immer so ein Riesending, wenn Alpe d'Huez ansteht. Man hat es natürlich auch wieder an den Zuschauern gesehen. Aber manchmal passiert dann gar nicht so viel, wie man denkt. Hat es dich heute so sehr entertained, wie der Titel es versprochen hat?
Ich hatte fast schon nach dem Feuerwerk gestern befürchtet, dass es nicht ganz so spannend werden wird. Also gestern wurde so viel Pulver verschossen. Das muss ja auch erstmal wieder eingesammelt werden, ist vielleicht die falsche Metapher. Aber ich habe schon gedacht, gestern, das war so anstrengend, das könnte heute trotz der großen 3 Kategorieberge ein bisschen ruhiger zugehen. Und so war es dann ja auch.
Es ging eben wieder über den Galibier als erstes und dann über den Col de Fer und dann zum Schluss eben rauf nach Alpe d'Huez. 3 Ohr-Kategorieberge, die meisten Höhenmeter, fast 5000 waren es heute bei dieser Tour de France. Also wenn man so will, die Königsetappe, ist immer natürlich dann die Frage einer der Definitionssache, aber von den Höhenmetern her war sie es auf jeden Fall. Ganz kurze Zusammenfassung im Endeffekt. Gab es 2 Rennen, wie manchmal so oft bei diesen Alpenetappen. Eine Ausreißergruppe geht weg mit eben dem späteren Sieger Tom Pidcock, unter anderem Chris Froome mit dabei, Luis Meintjes, Julio Ciccone. Das sind so die größten Namen, die letztendlich dann diese Etappe auch mitbestimmt haben. Und diese Ausreißergruppe hat dann eigentlich immer einen sehr, sehr souveränen Vorsprung gehabt, sodass schnell klar war, da kommt heute eine Ausreißergruppe durch. Und aus der konnte sich dann eben Tom Pidcock am Schlussberg bei La Alpe d'Huez dann eben absetzen. Dahinter gab es die erwarteten Attacken von Tadej Pogacar, aber Vingegaard bleibt immer an seinem Hinterrad. Trotzdem muss man sagen, der Zweitplatzierte der Tour de France, der es vor der heutigen Etappe noch war mit Romain Bardet, der hat einiges an Zeit verloren. Also wir haben ein neues Podest jetzt zumindest gesehen.
Ich fand das ganz spannend. Wir hatten eigentlich wieder dasselbe gesehen beim GC, wie wir es auch schon gestern gesehen hatten. Halt Vingegaard und Pogacar, ich sag mal die 2 richtig großen und dahinter der gute alte Dieselmotor G. Thomas, der einfach nur sein Tempo fährt und die vorne ihre Spielchen fahren lässt und kurz vorm Ziel dann doch wieder mit dabei ist.
Hat er auch schon mal da oben gewonnen. Er kennt sich zumindest aus. Das sollte man meinen. Schreibt er ja auch immer wieder in seinem Buch interessante Sachen über diese ganzen Berggipfel. Der Mann hat Erfahrung, definitiv. Siehst du es auch so, dass die 3 jetzt das Podest unter sich aufmachen? Oder kommt Bardet, nachdem er jetzt heute so ein bisschen eine Schwäche gezeigt hat, wieder zurück?
Also ich würde nicht ausschließen, dass Bardet nochmal einen guten Tag hat, also auch einen richtig guten Tag hat, zum Beispiel wie gestern. Aber wo gute Tage sind, sind auch schlechte Tage. Sofern G es schafft, nicht zu stürzen.
Das ist der Punkt, genau.
Das ist der Punkt. Also solange G auf dem Rad bleibt, würde ich ihn konsistenter als Bardet einschätzen.
Definitiv, aber ich bin trotzdem überrascht von Bardet. Klar, er hatte jetzt heute die Schwäche, aber er hat jetzt auch nicht dann 5 Minuten verloren, wie er es manchmal sonst an diesen Tagen gehabt hat, sondern er ist dann, glaube ich, mit knapp 45 Sekunden hinter den Top-Favoriten reingekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt heute alles verloren hat, aber er ist halt zurückgefallen auf Platz 4. Allerdings so die Konkurrenten, die sonst noch hinter ihm im Gesamtklassement sind, die waren ja heute dann noch deutlich schlechter. Also zum Beispiel Nairo Quintana, den hat es dann richtig erwischt. Ich glaube, der hat sich gestern schon so ein bisschen die Kraft rausgefahren gehabt.
Ja, dem würde ich vollkommen zustimmen. Also Bardet war eigentlich immer so 1,5-2 Kurven kehren hinter den GC-Leuten. So je nachdem, wie er gerade attackiert hatte. Ich hatte das auf diesem Tour Live-Ticker. Also man kann da ja genau sehen, wo wer nach GPS ist. Ist in Bergen manchmal nicht ganz genau. Aber da war das ganz spannend zu verfolgen.
Stimmt, ich sehe es jetzt auch gerade. Es waren am Ende, waren es dann auch nur 19 Sekunden. Ich glaube, dass die da vorne, so hart es klingt, aber halt auch auf so jemanden wie Bardet dann halt da auch nicht so Rücksicht nehmen. Also es war jetzt nicht so, dass Pogacar gesagt hat, er will jetzt unbedingt an Bardet vorbei und deswegen zieht er nach seiner Attacke voll weiter, sondern das ist schon einer, das hat man gesehen, dem geht es nur darum, Jonas Vingegaard irgendwie abzuhängen und dann haben sie sich wieder angeschaut. Das war ihm vollkommen egal, was Bardet dahinter macht, oder? So muss man es ja ganz klar sagen.
Ich würde auch so weit gehen zu behaupten, dass ihnen fast egal war, was G gemacht hat, weil die haben sich nur angeguckt und belauert. Und denen war jetzt egal, ob Thomas irgendwie zurückgefallen ist oder wiedergekommen ist oder was der genau gemacht hatte. Aber es ist auch verständlich. Also wenn beide gesund bleiben und beide auf dem Rad bleiben, sind die einfach nochmal ein Level höher als alle anderen.
Definitiv. Und man hat es, glaube ich, gesehen, dass das gestern irgendwas war. War es ein Hungerast? Hat er sich an dem Tag jetzt nicht top gefühlt? Hat er die Hitze irgendwie gestern falsch eingeschätzt und hat dann heute mehr getrunken? Irgendwas muss gestern gewesen sein, weil dass Pogacar 3 Minuten fast schlechter ist als Jonas Vingegaard an einem Tag, das, glaube ich, sehen wir bei dieser Tour nicht mehr.
Ich finde die Hungerast-Vermutung an und für sich recht gut. Also der war ja sehr lange isoliert und hatte dann nur ab und zu mal einen Teamkollegen, der wieder sich kurz ranfahren konnte, aber auch dann wieder distanziert worden ist, sodass der sich auch selbst verpflegen musste in dem ganzen Spaß. Und der wurde am Ende ja auch von Gaudu überholt. Und Gaudu ist ein großartiger Fahrer, da will ich überhaupt nichts dagegen sprechen. Aber der wurde halt von Leuten überholt, wo ich dachte, das werde ich in diesem Leben nicht mehr sehen, wenn ich,
das ist richtig,
wenn ich das so zynisch sagen darf. Und da glaube ich schon, dass der Hunger da, das ist meine geheime Vermutung, dass das eventuell der Hunger gewesen sein könnte.
Ich hatte nämlich heute auch das Gefühl, ich weiß nicht, ob das generell vielleicht die Taktik auch gewesen wäre, aber es standen zumindest 2 Helfer von UAE am Schlussanstieg. Man hat 2-mal gesehen, dass da Pogacar noch mal kurz eine Flasche gereicht gekriegt hat. Vielleicht auch einfach, weil man davon ausgeht bei UAE, dass er am Schlussberg definitiv isoliert sein wird, wohingegen Jumbo ja dann noch mit 4 Mann unten bei, oder fast 5 Mann, glaube ich, waren es am Anfang von Alpe d'Huez noch. Das ist ja einfach ein Riesenunterschied und man hat, glaube ich, schon so ein bisschen bei UAE gemerkt, okay, man muss sich da irgendwas anderes überlegen, wenn man da Pogacar helfen will, weil die eigenen Teamkollegen, auch wenn Maika heute länger dabei war, schaffen es einfach nicht gegen diese Übermacht von Jumbo.
Ich finde das also fast ein bisschen schade oder traurig für Team UAE. Also die Teamkameraden geben alles, die tun wirklich alles, was sie können, aber Jumbo ist halt qualitativ so stark besetzt, dass das halt dann ein anderes Level ist.
Ja, absolut. Und man muss sich natürlich fragen, wie will Pogacar mit den Teamkameraden, so klipp und klar muss man sagen, Jumbo und Vingegaard letztendlich mit irgendeiner Taktik unter Druck setzen. Also er braucht einfach einen Übertag, wo er so viel stärker ist als Jonas Vingegaard, dass er da wirklich Zeit rausholen kann. Weil über eine Teamtaktik, glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig. Zumindest, wenn es nicht was komplett Überraschendes ist.
Er muss es individuell lösen. Also wir gehen ja in Woche 3. Und das ist ja auch, also eine der größten Stärken von Pogacar ist ja seine Fähigkeit, einfach stark zu bleiben über 3 Wochen und zu regenerieren. Also da ist es ja, also das ist, er muss halt gucken, wo seine Stärken liegen. Und ich bin gespannt, wie Vingegaard das angehen kann. Also er hat ja die Unterstützung vom Team und das wird ein größer Vorteil sein. Aber Pogacar wird in den Pyrenäen wahrscheinlich nochmal hart attackieren.
Definitiv. Man hat es ja auch heute gesehen. Also er hat die Ankündigung war gemacht, die er gestern gesagt hat, das ist noch nicht vorbei hier. Ich werde auf jeden Fall nach Revanche lüsten. Aber das hat heute noch nicht ganz funktioniert, weil Vingegaard wirklich sehr, sehr aufmerksam war. Also mir ist es dann auch nochmal im Zielsprint aufgefallen. Der hat ja wirklich nur auf das Hinterrad von Pogacar geschaut und hat wirklich da versucht, dran zu kleben. Der ist ja auch die komplette Linie von Pogacar immer nachgefahren. Also das war ja nicht so, dass die dann irgendwann mal nebeneinander oder sowas waren, sondern der hat ja wirklich sich einfach nur auf dieses Hinterrad konzentriert. Der weiß schon, was er zu tun hat. Definitiv. Ja, und dann muss man natürlich dahinter sagen, David Gaudu, hast du schon angesprochen, der hat heute dann auch nochmal so ein bisschen Zeit verloren. Also man muss sagen, ich glaube, alles, was hinterm Podium passiert, wird wahrscheinlich durch unterschiedliche Renntaktiken, unterschiedliche Tagesformen letztendlich dann entschieden werden, wer sich da wie platziert, weil ich kann da jetzt bislang keinen sehen, der mich wirklich auf jeder Etappe überzeugt hätte, dass man sagt, okay, der fährt auf jeden Fall auf Platz 4 oder kann auch noch Platz 3 angreifen.
Ja, dem stimme ich zu. Ist halt auch noch die große Corona-Frage.
die schwebt natürlich über allen. Wurde ja bei Pogacar dann nach gestern auch überlegt, liegt es vielleicht daran, dass seine Teamkollegen schon positiv waren, ob es ihn dann vielleicht auch irgendwo ein bisschen erwischt hat. Aber das ist alles Spekulation, das wissen wir natürlich nicht. Wir versuchen, das zu analysieren, was wir sehen können. Und dann gab es natürlich noch das zweite Rennen heute. Der jüngste Sieger, der Alpe d'Huez je gewonnen hat, 22 Jahre alt, Tom Pidcock. Mountainbike-Olympiasieger war er schon, aber in der World Tour muss man sagen, so stark, wie er oft die Rennen gefahren ist, es war sein erster Sieg in der World Tour. Das hat mich sehr überrascht.
Ja, der hatte in der Klassiker-Saison das Glück oder das Pech, dass alle halt so Respekt vor ihm auch hatten. So, also Ineos hat ja eh eine unglaublich gute Klassiker-Saison hingelegt und viele Ineos-Fahrer haben da Siege einfahren können. Und das liegt halt auch einfach daran, dass alle anderen Teams immer geguckt haben, wenn Pogacar eine Attacke gefahren ist, das musste irgendwie zugefahren werden, das musste gedeckt werden. Und dann haben so seine Mannschaftskollegen praktisch profitiert von dem Respekt oder von der Angst, die andere Teams vor ihm hatten. Aber er selber konnte da leider nur nichts einfahren. Aber das, also erster World Tour Sieg am Alpe d'Huez, das ist halt auch einfach geil.
Absolut. Und man muss sagen, man hat es gesehen, dass er vom Mountainbiken kommt, weil er ist heute wirklich in jeder Abfahrt irgendwie schneller als der Rest gefahren. Also er ist ja erstmal, sowieso hatte er ranfahren müssen, zusammen mit Chris Froome, der die beiden hatten so ein bisschen diese Ausreißergruppe verpasst, die sich zuerst gelöst hatte. Dann sind sie rangefahren und Pidcock ist ja dann über den ersten Gipfel, über den Galibier, direkt drüber und sofort in diese Abfahrt rein und hat da dann aber sowas von Tempo gemacht. Also das war wirklich beeindruckend.
Ja, aber Pidcock hat es halt, Pidcock hat es ja einfach nochmal geiler gemacht. Also Chris Froome hat ja im Anstieg zum Galibier attackiert und musste da auch schon einige Körner sausen lassen und war dann plötzlich im Niemandsland. Und Pidcock kommt mit dem Peloton den Galibier hoch, was natürlich auch anstrengend ist, aber bei weitem halt nicht so anstrengend, wie einfach eine Attacke zu fahren. Und lässt es dann einfach richtig krachen. Also da, ich möchte bei dem einfach mal eine GoPro ans Fahrrad bekommen und den irgendwie den Galibier runterfahren sehen. Also ich fand das da so schön aus. Also wir reden immer so Ästhetik im Fahrradfahren und so, aber das war, also wie der das gefahren ist, das war halt einfach toll. Und der lag da einfach auf seinem Rad auch drauf und alle anderen mussten irgendwie hinterher strampeln und treten, um irgendwie nicht sein Hinterrad zu verlieren. Der war trotzdem 10, 15 Meter weiter vorne.
Es war, ist beeindruckend zu sehen, wie er auf diesem Rad sitzt, dieses Bike-Handling, das haben wir bei vielen gesehen, die dann irgendwie aus dem Cyclocross oder sowas kommen. Bei ihm ist es aber, glaube ich, nochmal extremer, dieses viele Mountainbiken und so weiter. Das macht sich dann natürlich schon hier spürbar und wie der abgefahren ist, das war heute in jeder Situation, in jeder Abfahrt zu sehen, dass er da eigentlich, wenn er will, anderen Probleme bringen könnte. Und das war spannend zu sehen. Hast du es den ganzen Tag gesehen, dass er heute der Stärkste war oder war es am Ende die Taktik? Wie hättest du es eingeschätzt? Wie konnte er seinen Sieg rausfahren?
Also ich glaube einfach, dass er Kräfte sparen konnte, dadurch, dass er den Galibier noch relativ langsam angegangen ist. Also langsam, aber langsamer als andere und sich nicht beim Kampf um die Gruppe halt auch schon verausgaben musste. Dann konnte er bei der Abfahrt wieder Kräfte sparen, weil er einfach sich weniger anstrengen musste. Und als er, das war ganz lustig, im letzten Anstieg zur Alpe d'Huez, kurz bevor er attackiert hatte, da hing da so eine Mülltüte, die war von Fans aufgehangen. Und er hat ja halt seinen Müll so einfach mal so nebenher reingeschmissen. Also wirklich, Anstieg Alpe d'Huez, alle Nerven liegen normalerweise bei allen blank und alle sind konzentriert und angespannt. Und der schmeißt seinen Müll weg, als wäre es irgendwie noch 140 Kilometer vom Ziel in so eine Mülltüte von einem Fan. Das war so ein gelber Sack, der auch noch so blöd komisch da hängt, wo gefühlt jeder andere denkt, nee, das will ich jetzt irgendwie nicht noch da reinwerfen. Ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren und gucken, ob vielleicht irgendjemand hier eine Attacke startet. Der wirft so seinen Müll weg und ich so, als ich das gesehen habe, ich gesagt, okay, der gewinnt.
Ja, das war für mich auch die Szene dieser Etappe. Also als ich das auch gesehen habe, habe ich gesagt, okay, man wartet jetzt eigentlich nur die nächsten paar hundert Meter darauf, dass er jetzt dann auch noch attackiert und den Rest wegfahren kann. Es sah dann erstmal so aus, als könnten Luis Meintjes und Christopher Froome noch so ein bisschen mitgehen. Die konnten diese Attacke, die er dann gesetzt hat, zumindest in Ansätzen noch folgen. Aber dann war einfach relativ schnell klar, weil er immer diese Lücke zu Meintjes gehalten hat. Meintjes ist einfach nicht rangekommen. Der hat es am Anfang, glaube ich, auf Biegen und Brechen probiert und irgendwann gemerkt, er kommt jetzt einfach nicht näher. Die sind ja dann nahezu das gleiche Tempo gefahren. Aber das Problem war eben, dass er nie ganz dran war und das hat ihm dann irgendwann den Zahn gezogen. Und dann, glaube ich, hat auch Meintjes umgestellt und ist sein eigenes Tempo gefahren, hat gemerkt, okay, ich kann heute Zweiter werden, aber der ist zu stark.
Ich fand auch die Art und Weise, wie Pidcock attackiert, ganz spannend. Also es gibt ja so verschiedene Fahrertypen, einige, die halt ständig ihr Tempo fahren und dann hochfahren und die anderen, die halt immer nur so kleine Stiche setzen und dann das weiterfahren. Und er gehört halt so ein bisschen zu den Letzteren. Er hat da diesen ersten Stich gesetzt, da konnten Mainz und Froome noch folgen, ist dann ein bisschen ein paar Minuten in sein normales Tempo weitergefahren, hat den zweiten Stich gesetzt und da kamen dann die ersten Meter halt rein in diese Lücken. Und dann hat sich Mainz schon wieder fast rangesogen gehabt, dann hat er nochmal den Stich gesetzt und dann war es, wie du gesagt hast, einfach vorbei. Und er hat dann immer mal wieder so weitere kleine Stiche gesetzt und am Ende waren es, glaube ich, 40 Sekunden zwischen Mainz und Pidcock.
Ja, also das hat er dann wirklich souverän irgendwie immer gehalten und er wusste scheinbar selber nicht so ganz, ob es aufgeht. Er hat zumindest danach im Interview gesagt, keine Ahnung, was ich da machen sollte. Ich habe dann mich schon mal gefragt, habe ich überpaced oder nicht. Da sieht man halt dann einfach auch diese Unerfahrenheit. Also er ist halt einfach noch nicht so eine Mehrwochen-Rundfahrt gefahren und hatte jetzt halt keine Ahnung, ob das aufgeht. Der ist da einfach voll reingetreten und finde ich aber irgendwie auch lustig, dass er dann einfach sagt, ach, ich riskiere das jetzt. Alpe d'Huez, wenn ich gewinne, das ist ein Riesending. Jetzt fahre ich einfach mal und wenn ich hinten halt raus auf die Fresse fliege, dann fliege ich halt auf die Fresse.
Aber ich war auch total überrascht, dass er so früh geht. Also Pidcock hat ja auch einen guten Endsprint. Ich meine, du willst jetzt an der Alp nicht unbedingt noch sprinten fürs Ziel. Das kommt auch noch hinzu. Aber trotzdem, er ist so der Fahrer, wo ich gedacht hätte, okay, der muss jetzt nicht wirklich die erste Attacke setzen. Der kann sich eigentlich erstmal zurücklehnen und das Ganze entspannt schauen. Da war ich dann kurz ein bisschen skeptisch, ob meine Aussage, oh, der gewinnt das auf jeden Fall, bei der Mülltüte noch so logisch war oder ob dann vielleicht seine Unerfahrenheit da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber der hat das so dominant heimgefahren. Krass.
Stimme ich dir in allen Punkten zu. Trotzdem, glaube ich, eine Riesenleistung, nicht nur von Luis Manches, der auf Platz 2 kommt, sondern von Christopher Froome. Das ist natürlich schon so auch ein bisschen die Geschichte des Tages. War für ihn, denke ich, auch sehr, sehr emotional, dass er mal wieder so ein Ergebnis auf so einer Bühne einfahren kann. Das haben wir lange, lange nicht gesehen. Und er hat auch im Ziel gesagt, er bereut nichts, er hat alles gegeben. Das war sein Ziel, er hat sich diese Etappe nochmal rausgesucht. Und es ist ja dann auch schön, dass man mal sieht, okay, sie nehmen ihn nicht nur aufgrund des Namens mit, sondern er hat schon noch ein bisschen Potenzial, der Christopher Froome.
Also ich bin auch ganz ehrlich, mich hat es überrascht. Also ich hätte, Voll, ja. ich hätte nicht geglaubt, dass er das noch so gut kann. Also wirklich nicht. Also es gab immer so ein bisschen auch teilweise böse und sehr unangenehme Witze über Chris Froome und sowas. Aber wenn man ihn halt in den letzten Jahren gesehen hat, hätte ich nicht gedacht, dass er so eine Ausreißer-Etappe nochmal so in sich und drin hat.
Glaubst du, das war jetzt heute all out oder sehen wir dasselbe nochmal in den Pyrenäen?
Ich glaub, das war all out. Also da hat er wirklich alles gegeben.
Ich glaube auch, der hat sich wahrscheinlich jetzt das ganze Jahr irgendwie mit auf diesen Tag wahrscheinlich vorbereitet. Bin ich gespannt, aber vielleicht, wenn er sich gut in Form fühlt und sich nochmal gut erholt, vielleicht sehen wir ihn dann doch nochmal, zumindest in der Ausreißergruppe. Ob er dann nochmal so stark fahren kann, ist die andere Frage, aber es war irgendwie so ein bisschen eine Zeitreise heute im Radsport, dass dann auf einmal Christopher Froome da mit hochfährt. Und dann natürlich auch noch dieses Duell gegen diesen ganz jungen Pidcock hat. Dieses Duell der Generationen war schon irgendwie auch eine Geschichte für sich.
Was ich auch noch ziemlich cool fand und ziemlich krass fand, war die Taktik von Cofidis. Also man muss dazu sagen, da bin ich jetzt auch nicht ganz komplett unabhängig. Ich habe da durchaus Sympathien für dieses Team. Das muss man da wohl voranstellen.
An wem liegt das nur?
Bitte?
An wem liegt das?
Aha. An Max Walscheid. Aber ich mag das gesamte Team. Aber Max Walscheid, viel zu wenige Fans hier in Deutschland. Der muss noch viel bekannter werden.
Auf den werden wir gleich noch zu sprechen kommen. In unserer Kategorie.
Aber, Simon Geschke ist jetzt ja schon einige Tage im Bergtrikot. Und auch als Fan von Simon Geschke und von Cofidis war ich so, ob der das so lange halten kann, krass. Und naja, und sie haben es einfach super gemacht. Also ich hatte gestern schon Angst, dass er es los wird. Und da ist er einfach über sich hinausgewachsen. Das muss man wirklich so sagen. Da ist er unglaublich über sich hinausgewachsen. Da habe ich gedacht, okay, das kann er heute nicht nochmal wiederholen. Das ist einfach, das kriegt er nicht hin. Und das Team hat einfach gar nicht erst versucht, ihn in die Gruppe zu schicken, wo er dann wahrscheinlich auch gar nicht genug Kräfte für gehabt hätte. Und hat gesagt, okay, man kann auch einfach defensiv verteidigen und haben halt dann Anthony Perez in die Gruppe geschickt. Und Perez hatte an diesem Tag halt einfach eine Aufgabe und das ist die 20 Bergpunkte am Galibier sich zu schnappen und das hat er einfach wunderbar getan.
Da ist er Vollgas vorne weggefahren, ja. Das war wirklich seine einzige Aufgabe. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Es ist am Ende aufgegangen. Simon Geschke, wir können ja mal auf die Bergwertung schauen, ist immer noch 4 Punkte jetzt davor, weil zum Schluss Ciccone eigentlich noch der Einzige war, der aus dieser Ausreißergruppe ihm es hätte streitig machen können, aber der wurde dann eben noch von den Favoriten um Vingegaard und Pogacar überholt. Von dem her konnte der zum Schluss eben nicht die nötigen Punkte da bei Alpe d'Huez holen. Luis Meintjes, der heute ja Zweiter geworden ist, ist jetzt am nächsten dran. Er hat 4 Punkte Rückstand. Im Endeffekt muss man sagen, alles aufgegangen, weil wenn man auf die nächsten Etappen schaut, dann glaube ich, könnte Geschke dieses Bergtrikot die nächsten Tage auf jeden Fall auch behalten.
Ja, sehe ich auch so.
Weil die anderen, das sind alles Bergfahrer. Ich glaube nicht, dass sich da jemand nur wegen des Bergtrikots dann auf so einer Klassiker-Etappe, wie wir sie die nächsten Tage sehen werden, in die Ausreißergruppe begibt. Aber vielleicht überrascht uns auch der ein oder andere. Aber ist ja schön, wenn wir Geschke noch ein paar Tage im weiß-rot gepunkteten Trikot sehen. Und wer weiß, vielleicht kann er dann wieder genügend Kräfte sammeln und noch mal ein paar Punkte holen in den Pyrenäen. Ausgeschlossen ist es definitiv nicht. Dann schauen wir noch auf die Ups und Downs dieser Etappe.
Ausreißer und Ausrutscher.
Für mich der Ausrutscher des Tages, ein bisschen die Franzosen. Also du hast es schon angesprochen, Anthony Perez ist in die Ausreißergruppe gegangen, aber an dem französischen Nationalfeiertag nur ein Franzose, der dann auch nur am ersten Berg attackiert. Was war da los? Also, dass kein Pinot da vorne mit reingegangen ist. Bagui hat es heute dann auch nicht probiert. Gut, der war wahrscheinlich noch ein bisschen fertig. Aber hat sich nicht überrascht. Normalerweise sieht man da mindestens immer 4, 5 Franzosen irgendwo. Auch von diesen kleineren Teams war irgendwie keiner mit dabei.
Ja, genau. Von B&B Hotels war jemand dabei, aber das war kein französischer Fahrer. Ich glaube, das war einfach der designierte, heute muss jemand von B&B in die Gruppe gehen, Fahrer.
Genau.
Ja, aber ich war auch enttäuscht von den Franzosen. Also man muss dazu auch sagen, ich habe Thibaut Pinot für den Etappensieg gewählt gehabt. Aber der ist ja auch relativ, der muss schon viel für Godu fahren. Also ich bin tatsächlich überrascht. Also FDJ hat dann relativ engmaschiges Netz und sehr diszipliniert im Team. Der muss schon wirklich viel für Godu fahren, aber war heute in der Etappe auch gar nicht gut. Der ist dann relativ früh abgefallen, als Jumbo Tempo gefahren hatte. Ja, den hatte ich tatsächlich für den Etappensieg. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass vielleicht sich die französischen Teams gedacht haben, ja okay, Bardet geht nicht, der ist zu nah am GC, der kann nicht in die Gruppe. Pinot musste wohl bei Godu bleiben. Hat es auch nicht wirklich groß versucht, in die Gruppe zu gehen. Ich habe ihn einmal vorne gesehen in einem Versuch, aber das war es dann auch schon. Und ja, Bagil hat sich gestern vollkommen verausgabt. Sie hatten auch nicht so wirklich die Fahrer. Also zum Beispiel, also Anthony Perez, wirklich toller Mann, aber der gewinnt jetzt halt auch nicht an Alpe d'Huez, ne?
Nee, das ist richtig. Von dem her, da habe ich erstmal so am Anfang der Etappe gesucht, so, okay, das scrollen so langsam die Namen durch, als ich dann alles sortiert hatte in der Grafik, dann dachte ich mir, das kann doch nicht stimmen. Also normalerweise am französischen Nationalfeiertag sieht man mehr, aber gut, vielleicht...
Die Franzosen sind so gut im GC.
Ja, das ist wahrscheinlich das Problem, dass alle irgendwie dann letztendlich ihre Helfer dafür auch eingespannt hatten. Der Ausreißer ist eigentlich ein Nachgereichter von gestern für mich. Ich habe es gestern dann nach der Etappe erst später am Abend auf Twitter entdeckt. Die Geschichte um Wout van Aert hast du vielleicht auch mitbekommen, der einen Platten oder Luft verloren hatte in der letzten Abfahrt Richtung Schlussanstieg. Und dann kam ein Fan und hat ihm wieder geholfen, diese Panne zu flicken, hat ihm mit einer Luftpumpe wieder sein Rad hergerichtet und hat als Austausch dafür ein grünes Trikot bekommen. Was für ein Preis! Das ist irre.
So geil einfach. Also erstmal, du guckst eine Tour de France-Etappe und kein Mechaniker ist irgendwie da, der Wout erstmal helfen kann, dass dann Fan irgendwie helfen muss. Also ja, natürlich verständlich am Berg, aber irgendwo auch surreal, die Situation. Das ist Wout van Aert, ne? So, und dann kommst du mit deinem, also so ein bisschen so der Traummoment eines jeden Radsportfans wahrscheinlich. Du bist mit irgendwie deinem Fahrrad da selber hochgefahren, hast irgendwie noch so deine Mini-Luftpumpe dabei, falls du selber einen Platten bekommst und siehst plötzlich Wout van Aert in Bedrängnis und kannst mit deiner eigenen Luftpumpe ankommen und anrennen und ihm das zu flicken. Und dann bekommst du das grüne Trikot, also besser geht's nicht.
Das war wirklich eine sehr schöne Szene. Ja, man wusste gar nicht, was passiert und auf einmal zieht dieses grüne Trikot an, hatte dann ein ganz normales Jumbo-Visma-Kit drunter. Wusste ich jetzt auch nicht, dass der da einfach nochmal so ein zweites Kit dann da drunter hat und hat ihm dann einfach hier sein grünes Trikot abgegeben. Fand ich eine sehr, sehr schöne Szene und spricht einfach wieder über dieses Verhältnis, was da einfach auch hinter diesen GC-Kämpfen und Kämpfen um die Etappensiege an diesen Bergetappen einfach abgeht. Also man hat es ja heute auch wieder gesehen, was bei Alpe d'Huez dann los ist, ist ja auch nur noch irre. Pidcock hat am Ende gesagt, er hat fast einen Gehörsturz gehabt. Der hat sich im Interview dann nochmal so ans Ohr gehalten und gesagt, das war so laut, das war irre. Also Radsportfans und Tour de France, das ist schon einfach schön zu sehen und diese Randstories gehören einfach dazu.
Die Fans waren heute auch recht diszipliniert, sage ich jetzt mal. Also da waren schon einige dabei, wo du den Alkoholgenuss angemerkt hattest. Aber im Vergleich zu gestern, wo Vingegaard fast irgendwie einen Fahnenmast in den Speichen gehabt hätte, wo ich mir schon die Hand an den Kopf gefasst habe, war das heute auf jeden Fall von dem, was ich gesehen habe, noch relativ human alles.
Ja, absolut. Man hat immer so ein bisschen Angst, wenn diese Flaggen rausgeholt werden, dass dann irgendwie sich doch mal eine in den Speichen verhängt. Da habe ich immer so ein bisschen Sorge. Aber die Fahrer haben natürlich keine Chance. Die müssen einfach da stoisch durchfahren und hoffen, dass alle aus dem Weg gehen. Und es ist Gott sei Dank gut gegangen heute. Das war auf jeden Fall schön zu sehen. Dann wollen wir natürlich noch so einen kleinen Ausblick auf morgen werfen. Müssen aber vorher natürlich noch unseren Tour-Fantasy-Manager-Sieger des Tages küren. Das ist Sportivo geworden. Der hat 1100 Punkte heute bei dieser Etappe geholt. Lag auch daran, dass er mit Tom Pidcock den Etappensieger natürlich in seinem Team hatte und dann auch noch Nelson Paulus, der zum Schluss, glaube ich, als Vierter dann sogar reingefahren ist. Richtig, genau. Er wurde Vierter. Also das ist auf jeden Fall richtig. Und schreibt den schönen Satz dazu und da stimme ich ihm absolut zu. Froome, Thomas, Bardet und Quintana in den Top 20 einer Etappe. Man könnte meinen, wir befinden uns im Jahr 2017. Es war wirklich so eine Zeitreise heute, oder?
Ja, jein. Also ja, ich verstehe schon die Aussage, aber dann hast du halt einen Sieger wie Tom Pidcock.
Richtig,
genau. Wie alt war der 2017?
Der Ausnahme, jetzt ist er 22, wird Ende Juli 23, also muss er damals 17 gewesen sein.
Krass.
Da hat er die Tour noch im Fernsehen verfolgt, wenn man so will. Dann ein Ausblick auf die morgige Etappe. Es ist nicht richtig flach, aber auch nicht richtig krass hügelig. Wir haben drei Bergwertungen drin, einmal der dritten Kategorie, zweimal der dritten Kategorie und einmal der zweiten Kategorie. Allerdings die zweite Kategorie schon relativ früh in der Etappe. Trotzdem wird es für die reinen Sprinter morgen sehr, sehr schwierig. Was erwartest du? Ausreißergruppe oder gibt es noch zu viele Teams, die irgendwie um einen Sprintersieg wie Michael Matthews oder Jasper Philipsen oder so fahren wollen?
Ich glaube, das ist ein Tag für die Gruppe. Also die Sprinter, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Timecut aussieht. Sind eigentlich alle reingekommen?
Das ist eine gute Frage, da schaue ich mal gleich nochmal nach. Na, zumindest sind 159 gewertet. Also es sieht so aus, Time Limit war bei 44 Minuten. Da hinten in der letzten Gruppe waren dann Mörkow und Jakobsen dabei. Die sind alle noch mit 40 Minuten rein. Und davor waren die anderen alle mit dabei. Caleb Ewan.
Sehr gut.
Also es sind noch alle dabei. Jasper Philipsen sowieso, der kommt ja eh besser über die Berge. Also das ist erstmal nicht das Problem. Die Frage ist nur, wie fit sind die Beine der Sprinter noch nach diesen zwei Tagen?
Ja, also ich glaube, mehrere Teams haben da das Interesse, dass da eine relativ große Gruppe rausgeht mit Leuten, die keine GC-Ambitionen haben, die das unter sich entscheiden können. Also würde mich jetzt wundern, wenn die Sprinterteams nach diesen zwei Alpenetappen sagen, oh, heute wollen wir uns nochmal richtig einen draufgeben und das Rennen richtig hart machen, damit dann auch wieder Jun und so weiter nicht mitkommen, Jakobsen nicht mitkommen. So. Also wen haben wir denn noch? Matthews haben wir noch, der das interessieren könnte?
Und Philipsen, glaube ich. Der kommt da wahrscheinlich noch einigermaßen drüber. Zumindest hat er das in Ansätzen schon gezeigt. Es ist kein so ein steiles Ende, wie es zuletzt schon mal war. Es ist natürlich dann immer die Frage, wie schnell macht man es. Aber
ich glaube ganz ehrlich eher an die Gruppe.
Glaube ich auch. Also ich glaube, es gibt auch noch einige, die in so eine Gruppe gehen können und noch keine Etappe bisher haben. Da sind zum Beispiel Mohoric zu nennen, der bisher noch wenig gezeigt hat. Jasper Stuyven hat mich bisher auch noch so ein bisschen enttäuscht, außer auf der fünften Etappe. Und auch Mats Petersen ist jemand, der, glaube ich, sich so eine Etappe vielleicht mal ausgeguckt hat. Also von dem her gibt es schon so ein paar Teams und Leute, die da in eine große Gruppe vielleicht mit reingehen und da gute Chancen haben, diese Etappe zu gewinnen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Ineos an sowas Interesse hat. Einfach mal wieder mit einem in die Gruppe schicken und gucken, wie weit man kommt, was draus wird. Und die und Jumbo will doch eh nur verteidigen, also Kräfte sparen.
Es ist auf keinen Fall irgendeine Etappe, wo man, glaube ich, irgendwas im GC erwarten kann. Auch keinen Überraschungsangriff. Dafür gibt es das Terrain einfach zu wenig her. Es sei denn, es gibt doch irgendwo eine Windkante oder Ähnliches. Aber an sich würde ich jetzt erstmal sagen, wird es ein eher ruhigerer Tag, wo man vielleicht auch mal während der Etappe so ein bisschen eindöst, bis das Finale dann so richtig anfängt.
Muss auch mal wieder sein.
Sehr gut. Dann sage ich vielen lieben Dank an dich, Lena. Wir hören uns nochmal zur Frauen-Tour de France. Dann genau. In der letzten Juliwoche. Und dann sprechen wir auch natürlich da wieder über die entsprechende Etappe.
Jetzt haben wir gar nicht mehr über Max Walscheid-Sweely gesprochen.
Ach, das wollte ich noch. Verdammt, das wollte ich noch tun. Okay, das müssen wir noch als Nachtrag noch schnell einfügen. Wir haben's verbaselt. Denn gestern kam das Video von Basti Thema raus mit der Wheelie Challenge. Wir haben die letzten Jahre da auch schon immer drüber gesprochen. Letztes Jahr hat es dann die ASO verboten, weil es eben nicht erlaubt ist, Fahrer während der Etappe zu filmen. Das ist alles ASO-Content, auch wenn sie selber die hinteren Fahrer gar nicht selber filmen, darf das jemand Fremdes auch nicht. Deswegen hat sich Basti Thema ausgedacht, machen wir doch die Wheelie Challenge dieses Jahr am Ruhetag. Deswegen hat er sich am Montag, haben sie da verschiedene Wheelie-Challenges gemacht. Und der Sieger vom vergangenen Jahr ist auch der Sieger des diesjährigen Wheelie-Contests, Max Walscheid. Der Mann, wenn wir über Radbeherrschung sprechen, kann es auf jeden Fall auch.
Ja, 1420 Meter. Also neuer Tour de Titema Wheelie-Challenge-Rekord. Aber der hat letztes Jahr in einem Charity-Ride nach der Tour für das Ahrtal ein 2-Kilometer-Wheelie gemacht. Also da ist schon noch mehr drin. Der kann noch mehr. Aber er war halt auch irgendwie außer Konkurrenz. Sein bester Konkurrent war Tom Pidcock. Und der war schon recht gut, aber nicht ansatzweise so weit.
Ja, es ist sowieso irre, auf diesem dünnen Rennradreifen sich da überhaupt ein paar Meter zu halten. Ich finde es wahnsinnig irre, was Max Walscheid auf dem Rad kann. Das ist wirklich schön zu sehen. Und es ist einfach auch schön, dass sowas dann trotzdem bei der Tour de France irgendwie jetzt funktionieren kann. Also Riesenlob an Basti Thema und seine YouTube-Crew, die da sich immer wieder dann was Neues überlegen und das auch abseits des ASO-Contents irgendwie hinkriegen, dass man da trotzdem sehr, sehr spaßige und lustige Szenen sieht. Das zum Nachtrag. Dann machen wir jetzt die Folge wirklich zu. Bis morgen.
Tschüss.
What's up? Der Radsport-Podcast. What's up ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.